Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Wir haben wieder volles Kulturprogramm in dieser Ausgabe. Eine Max-Liebermann-Ausstellung in Potsdam, eine Theaterpremiere am Schauspiel Bochum, die sich mit dem Thema Gehaltserhöhung beschäftigt. Fast schon ein Fremdwort auf der Bühne. Gehaltserhöhung, ein Stück von Georges Perec. In Frankfurt am Main feierte heute eine der erfolgreichsten Opern des 21. Jahrhunderts Premiere, nämlich George Benjamins Written on Skin. Und wir werden auch heute auf den neuen Krieg im Nahen Osten schauen, der gestern begonnen hat. Diesmal mit Blick auf die Golfregion und die Absichten des Regimes im Iran. Man kann schon sagen, atemlos verfolgen wir seit gestern Morgen die Entwicklungen im Iran. Die Angriffe von USA und Israel zielgenau in das Herz des Mullah-Regimes. Irans oberster Führer Khamenei ist tot, zentrale Führungsfiguren, angeblich auch Ex-Präsident Ahmadinejad. Was die USA mit diesem Krieg beabsichtigen, das ist irgendwie unklar, aber auch was der Iran mit seinen Gegenangriffen vor allem auf die Golfstaaten bezweckt, da wollen wir für einen Moment genauer hinschauen, denn diese Region versucht sich ja seit Jahren hin zu einem Tourismus- und auch Kunstmagneten zu entwickeln. Dubai, Abu Dhabi, die Emirate. Am Telefon ist Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Experte für den Iran und die Golfregion. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Adebar, tausende Touristen sitzen momentan in der Golfregion fest. Gestern schon gab es Explosionen auf der künstlichen Insel The Palm in Dubai. Das ist ein Ort, an dem sich auch sehr viele Promis zurückziehen. Warum ausgerechnet dieses Ziel?
Aus Sicht Irans geht es eben darum, diesen Krieg, der von USA und Israel gegen die Islamische Republik geführt wird, diesen Krieg auch in die Region zu tragen und möglichst viele Opfer auch unter amerikanischen Stützpunkten in den entsprechenden arabischen Ländern zu provozieren. Also Iran will eben nicht alleine in diesem Krieg sein. Es hat den Nachbarländern auch vorher klar gemacht, dass wenn sie zu irgendwelchen Mitteln und Wegen greifen, um diese Angriffe zu unterstützen, dann werden sie direkt getroffen. Jetzt scheint es zunächst darum zu gehen, US-Stützpunkte in den Ländern, also seien es die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, auch Kuwait, dort, wo geschossen wurde, dort geht es darum, die Amerikaner zu treffen, um eben den Preis auch für die USA in die Höhe zu treiben.
Das heißt, das zielt auf die US-Stützpunkte und so eine Explosion dann in einem Hotel oder auf einer Urlaubsinsel, auf einer künstlich angelegten, von der vor vielen Jahren sehr viele Menschen gesprochen haben. Das ist dann eher ein sogenannter Kollateralschaden.
Also zumindest ist das Kalkül der Iraner, hier die Amerikaner zu treffen, inwiefern das jetzt sich um also Fehlschüsse handelt, wie Sie sagen, Kollateralschäden oder eben auch durchaus eine Provokation, das können wir jetzt noch nicht sagen. Die Iraner haben es in der Vergangenheit auch nicht immer geschafft, wirklich zielgenau zu treffen. Auch bei den Raketenbeschuss nach Israel wissen wir nicht genau, ob sie einfach grob auf die Landkarte gezielt haben oder ob sie bewusst bestimmte Regionen dann versucht haben zu treffen. Aber das Problem ist eben, und deshalb haben auch viele arabische Staaten die Washington vor diesem Krieg gewarnt, dass wenn Iran sich in die Enge gedrängt fühlt, jetzt ist der oberste Führer getötet, viele in der Militärhierarchie, wenn Iran gewissermaßen ums Überleben kämpft, dann wird es nicht einfach sang- und klanglos beigeben und aufgeben, sondern dann wird es versuchen, die Nachbarn mit hineinzuziehen, dass eben halt in einer größeren Konfrontation am Ende vielleicht ein Waffenstillstand besser ausgehandelt werden kann. Das ist sozusagen die große Gefahr.
Also eine bewusste Eskalation in die Breite, regional betrachtet aus iranischer Sicht. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriff der USA und Israels. Was treibt denn eigentlich Donald Trump an? Also kann ja nicht die Liebe zu einem unterdrückten iranischen Volk sein.
Also nein, das hat er zwar im Anfang Januar, als in Iran wieder viele tausende Menschen auf die Straße gegangen sind und brutal niedergeschlagen wurden, da hat er genau sowas angekündigt in den sozialen Medien, dass er die Demonstranten unterstütze, dass Hilfe auf dem Weg sei. Dann ist aber erst einmal nichts passiert, denn er musste diese Streitmacht erst zusammenziehen. Jetzt ist der Punkt, wo er angreifen kann und angegriffen hat. Aber jetzt ist nicht das Momentum in Iran, wo die Menschen einfach auf die Straße gehen können, sondern sie müssen jetzt sich erstmal selber in Sicherheit bringen. Es gibt zwar wieder die Aufrufe aus den USA, aus Israel, das Volk möge sich jetzt auflehnen, möge die Islamische Republik abschütteln, aber das ist natürlich leichter von außen gesagt als von innen getan. Das heißt, wir wissen nicht genau, was Präsident Trump bezweckt. Es ist auch immer wieder vom Nuklearprogramm die Rede. Da gab es ja Verhandlungen bis Freitag, also bis zum Tag vor den Angriffen. Oder will er wirklich diesen Regime-Change herbeibomben? Aber da weiß man, das geht eigentlich nicht ohne Bodentruppen, die wiederum kein US-Präsident derzeit bereitstellen will. Also da ist sozusagen die Unklarheit über seine Ziele, lässt eben halt auch unklar erscheinen, wie soll dieser Konflikt jetzt weiter verlaufen.
Mhm. Die USA haben ja Erfahrungen gemacht im Irak und in Afghanistan, dass solche Angriffe dann sehr, sehr viel länger dauern, als sie selbst sich das vielleicht ausgemalt haben, und dass dann die anderen möglicherweise auch den längeren Atem haben. Der iranische Außenminister hat das heute auch quasi angedroht. Sehen Sie diese Gefahr?
Also diese Gefahr sehen viele Analysten, und auch teilweise gab es wohl Stimmen im US-Militär, die genau davor gewarnt haben, die gesagt haben, natürlich sind wir dem Iran um ein Vielfaches überlegen. Natürlich könnten wir dieses Land, also jetzt mal Völkerrecht beiseite, wir könnten dieses Land in Schutt und Asche bombardieren. Aber was dann? Und wie können wir sozusagen langfristig hier einen Erfolg erzielen? Und das ist eben überhaupt nicht klar. Jetzt war die Rede davon, dass der Krieg womöglich ein paar Wochen dauert. Das ist das, was ausgegeben wurde. Aber was ist, wenn Iran nach ein paar Wochen weiter Ziele in der Region angreift, wenn er weiter mit dem verbleibenden Arsenal gegen eben arabische Verbündete vorgeht, dann auch wieder Ziele in Tourismusregionen trifft? Wie lange soll der Flugverkehr in dieser Region denn da am Boden liegen? Also das sind alles Dinge, Auswirkungen auf den Ölpreis und Ähnliches. Das hat Auswirkungen und das hat Folgen. Und deshalb kann man gar nicht so genau sagen, können die Amerikaner dann nach 4 Wochen sagen, so, wir haben jetzt unsere Ziele erreicht, jetzt machen wir Schluss, oder hängen sie dann mit drin? Diese Gefahr oder diese Befürchtungen sind eben auch vorher schon geäußert worden.
Nochmal ein kurzer Blick auf die innenpolitische Situation im Iran. Darüber haben wir gestern hier in der Sendung schon gesprochen. Wie schätzen Sie, Herr Adebar, die Chancen ein, dass die Iraner sich jetzt nach fast einem halben Jahrhundert von ihrem Terrorregime befreien können oder, ich sag mal, alleine befreien können?
Naja, also jetzt wäre es schon nicht mehr alleine. Die Tötung der Spitze, der Staatsspitze, der Militärführer und anderer ist ja eben von Israel und den USA herbeigeführt worden. Die Frage ist, was bleibt jetzt von diesem Regime in den jeweiligen Machtpositionen erhalten? Also nach außen hin hat das Regime signalisiert, es gibt Kontinuität. Jeder, der getötet wird, wird ersetzt. Es gibt genügend Stellvertreter und Stellvertreter von Stellvertretern, die hier vorrücken können. Das kann man natürlich leicht so dartun. Die Frage ist, haben Sie dann effektiv auch das Militär weiterhin unter Kontrolle? Können Sie sich auch wehren? Das sind alles Unbekannte. Aber dass jetzt in diesen Momenten, wo eben auch in Teheran Raketen einschlagen, wo die Regierung die Bevölkerung aufgefordert hat, die Stadt zu verlassen, Schutz zu suchen, auch im letzten Sommer, als es diesen 12-Tage-Krieg zwischen Israel und den USA und Iran gab, da sind viele eben aus der Stadt geflohen, zu Verwandten aufs Land oder ans Kaspische Meer gefahren, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist nicht der Moment, wo die Bevölkerung einen Umsturz herbeibringen kann. Das müsste dann eher aus dem Sicherheitsapparat kommen, dass eben beispielsweise die Armee sagt, wir sind hier in einer aussichtslosen Situation, wir müssen den Krieg beenden. Dann gäbe es eine Militärregierung, dann gäbe es immer noch keinen demokratischen und freien Iran.
Einschätzung des Analysten Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zur Situation im Iran und in der Nahostregion. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Adebar.
Danke Ihnen. Schönen Abend.
Fragen nach Geld bzw. dem Einkommen werden auf der Theaterbühne eher selten gestellt, scheinen nicht so zu den Kernfragen des menschlichen Daseins zu gehören, oder? Etwa doch. Am Schauspielhaus Bochum feierte heute Abend ein Stück Premiere, das diese Frage in vielen möglichen Variationen durchexerziert, also quasi direkt aus dem Leben oder eben ja aus der menschlichen Psyche gegriffen. Der Regisseur Albrecht Schröder inszeniert die absurde Komödie von Georges Perec und unser Kritiker Michael Lages, der hat den Abend für Fazit mitverfolgt. Herr Lages, die Erwerbstätigkeit ist immer und allezeit ein Thema für Soziologen und Kapitalismuskritiker. Wo setzt dieses jahrzehntealte Stück von Georges Perec denn an?
Na, ein winziges Stückchen Kapitalismuskritik ist schon auch drin, denn diese Gehaltserhöhung scheitert schlussendlich natürlich und mit den üblichen Begründungen, der Firma geht so schlecht und sie weiß nicht, wie sie die nächste Steuererklärung überwinden soll. Also dem Antragsteller wird selbstverständlich ausgeredet, dass er Gehalt braucht und zwar mehr Gehalt braucht. Es ist aber vor allen Dingen nicht so sehr, wie soll man sagen, eine wirtschaftliche Auseinandersetzung über den Lebensunterhalt, als vielmehr eine sprachliche Auseinandersetzung über die Regeln und Rituale, wenn man so eine Gehaltserhöhung beantragen will. Was muss man tun? Wo muss man hin zu seinem Abteilungsleiter? Und was tut man, wenn der gerade mal nicht da ist, was in dem Stück eigentlich immer die Regel ist? Und es gibt so Szenen, die diesen rituellen Charakter der ganzen Veranstaltung von Anfang an deutlich markieren.
Sie suchen Ihre Kollegin Fräulein Nuland auf.
Entweder ist sie in Ihrem Büro oder sie ist nicht in Ihrem Büro.
Ja, wenn sie in Ihrem Büro wäre, dann könnten Sie, vorausgesetzt, sie ist gut gelaunt, eine Weile mit ihr plaudern.
Wenn sie nicht in Ihrem Büro wäre, dann könnten Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Sie beschäftigt, bis sich eine vorteilhaftere Gelegenheit findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen.
Das beschreibt Herr Lages natürlich irgendwie sofort Strukturen, genau, und auch Hierarchien in so einem Betrieb, aber auch so ein Zaudern dessen, der sich jetzt irgendwie auch nicht getraut zu fragen, oder?
Na, es ist, glaube ich, sozusagen das dramatische Moment dieses kleinen Textes, dass er eigentlich gar keinen hat. Also nicht diesen Antriebsmoment, sondern es wird die ganze Zeit überlegt, was passiert, wenn ich bei meinem Abteilungsleiter anklopfe? Was passiert, wenn er da ist? Was passiert, wenn er nicht da ist? Immer diese Ja-Nein-Optionen werden in verschiedenen Schritten durchgezogen. Dann geht man zur Nachbarbürobewohnerin oder läuft durch den ganzen Betrieb und versucht verschiedene Abteilungen aus. Und das wiederum machen sechs Figuren, die das ja so additiv, einer nach dem anderen und immer mehr ziehen durch die Büros und versuchen, diese Frage zu klären, ob jemand da ist und ob der dann da ist oder die dann da ist, eventuell auch tatsächlich zur Gehaltserhöhung Stellung nehmen kann. Das ist tatsächlich ein kleines Maschinchen aus Text, das gar nicht so sehr darauf aus ist, was da jeweils das Ergebnis ist, sondern das sich vor allen Dingen damit beschäftigt, welche Optionen für ein mögliches Ergebnis es gibt, ohne dass man wirklich jemals dahin kommen würde. Es gibt zwei Ergebnisse. Es gibt einmal so eine Art Zwischenergebnis, da kriegt der Antragsteller nicht etwa eine Gehaltserhöhung, sondern eine Ehrenurkunde und eine Medaille für langjährige Betriebsangehörigkeit, wofür er sich eigentlich auch nichts kaufen kann. Im Gegenteil, das Fest kostet ihn mehr, als die Gehaltserhöhung ihm gebracht hätte. Und zum Schluss eben tatsächlich die bereits erwähnte Begründung, nein, Gehaltserhöhung gibt's nicht, weil es der Firma so schlecht geht. Aber die Ziele sind nicht wirklich die Ziele des Theatertextes. Das Ziel des Theatertextes ist sozusagen die rituelle Struktur dieser Überlegung, wie muss ich was machen, die immer wieder aufzublättern und eben durch diese sechs Figuren, die ständig parallel spielen und auch immer das Gleiche letztlich in abwechselnder Rollenzumessung, tatsächlich immer durch dieses Kollektiv durchzubringen.
Hört sich sehr konstruiert an,
ja,
erinnert auch ein bisschen so an Minimal Art. Er stammt auch, glaube ich, so ungefähr aus der ähnlichen Zeit, 60er Jahre.
Ja.
Herr Lages, ist es ein komischer Abend, ist es ein anregender Abend oder doch einfach auch etwas anstrengend?
Nö, anstrengend ist es eigentlich überhaupt nicht. Es ist nicht das, was man sozusagen so neuen Ton auf der Theaterszene nennen könnte. Das Stück ist von 1969. Es gab davor neulich in Hamburg im Schauspielhaus Die Maschine. Das ist ein Text von 1968. wo der Autor Georges Perec Wanderers Nachtlied von Goethe sozusagen Wort für Wort und Satz für Satz durchgeht. Inszeniert übrigens von Anita Wulisicha, die sich jetzt so eine Art, als so eine Art Propagandistin des längst vergessenen Autors Perec aufschwingt. Sie hat die Gehaltserhöhung auch in Berlin am Deutschen Theater inszeniert. Das sind Sprachspielereien, das sind Wortspielereien, bei denen ich persönlich eher an meinen hannoverschen Hausgott Kurt Schwitters denke, andere vielleicht an Ernst Jandl. Es ist vor allen Dingen ein Spiel mit Sprache und mit der Logik oder Unlogik, in der sich Sprache im Kollektiv entwickelt. Und das ist schön anzusehen. Das ist von Albrecht Schröder und vor allen Dingen von Dorothee Curio, die diesen sechs Personen wunderbare Kostüme verpasst hat, die wirklich extrem schräg sind, bunt gepunktet, merkwürdige rosa Perücken gibt's. Also es ist wirklich eine kleine optische Orgie, was die Kostüme betrifft. Und eine Bühne, die ist eigentlich so eine kleine Architekturbehauptung eines Bürotraktes, und im Hintergrund gibt's hinter Glas bzw. Plexiglas tatsächlich ein Büro und eine Tür, da steht Exit und die andere, da steht bitte kein Exit. Also, aber genau durch die geht man natürlich dann irgendwann mal raus. Also es ist eine Spielerei. Es ist eine sehr animierende und sehr entspannende, heitere Spielerei über einen sehr ernsten Gegenstand, weil es geht ja letztlich dann eben doch ums Geld und ums Überleben. Aber das wird nie wirklich so ins Zentrum gerückt. Das Zentrum ist, und das ist anderthalb Stunden lang wirklich sehr amüsant zu beobachten, ein Spiel mit Sprache und dem Zwang, dem sie unterlegt, wenn sie bestimmte Ziele hat.
Ungewöhnlich. Michael Lages über die Gehaltserhöhung einer Komödie des französischen Autors Georges Perec, die heute Abend am Bochumer Schauspielhaus Premiere feierte. Nächste Vorstellung ist am 7. März. Der Maler Max Liebermann spielte bei der Entwicklung des deutschen Impressionismus eine Hauptrolle. Als Präsident der Berliner Sezession unternahm er zahlreiche Reisen nach Paris, sammelte die Werke französischer Kollegen und er sorgte auch dafür, dass deutsche Museen Werke von Monet, Manet und Lovis Corinth ankauften. Eine neue Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam zeigt nun, wie sich der Impressionismus in Deutschland entwickelt hat. Eine Epoche, von der man ja eigentlich annimmt, dass alles über sie gesagt ist und doch immer wieder kleine Überraschungen entdeckt. Claudia Wheeler hat schon einen ersten Rundgang durch die Ausstellung gemacht.
Gleich im ersten Ausstellungsraum hängen Bilder von Max Liebermann, gemalt zwischen 1884 und 1907, die im kaiserlichen Deutschland in doppelter Hinsicht skandalös waren. Es sind Szenen aus dem Alltagsleben von Waisenkindern, die durch Gärten spazieren oder in Handarbeit vertieft sind. Bäuerinnen, die Schweine füttern, das bunte Treiben auf Märkten. Keine heroischen Bilder, sondern einfache, für den Kaiser bildunwürdige Erzählungen, großformatig auf die Leinwand gebracht. Das war Affront Nummer 1, so Ortrud Westheider, Direktorin am Museum Barberini und Kuratorin der Ausstellung.
Sie haben ja auch Liebermann, das Schimpfwort des arme Leute oder Gossenmalers, so hat der Kaiser ihn betitelt, ja eingetragen. Also es war aufgeladen. Heute denken wir, das sind schöne Bilder, aber damals war das eben völlig unerhört und Revolution.
Affront Nummer 2 war das Spiel mit Licht und Farbe, das Atmosphärische, das plötzlich im Vordergrund stand. Leuchtende Farben wurden mit einer freien, fast schon skizzenhaften Pinselführung aufgetragen. Figuren lösen sich in einer diffusen Farbigkeit auf. Und immer wieder lichtdurchflutete Landschaften, wo die Sonne durch das Laub der Bäume scheint und helle Flecken auf den Boden wirft.
Dann tauchen Lichtflecken auf, die im kaiserlichen Deutschland schon als revolutionär und französisch, also dann schon als oppositionell empfunden wurden.
Denn nach dem deutsch-französischen Krieg war für den Kaiser alles, was aus Frankreich kam, verhasst. Für deutsche Künstler aber wurden ihre französischen Künstlerkollegen zum großen Vorbild. Der Impressionismus war ein Befreiungsschlag. Er war Widerstand gegen eine national geprägte Kunstpolitik. Die treibende Kraft war Max Liebermann. Er reiste immer wieder nach Paris und sammelte schon früh Werke französischer Impressionisten. Und er beriet den damaligen Direktor der Alten Nationalgalerie, Hugo von Tschudi, bei Ankäufen.
Er war der Netzwerker, er hatte ein großes diplomatisches Gespür. Er hatte auch mit seiner eigenen Sammlung von Degas, Monet, Manet und Cézanne natürlich ganz zentral am Pariser Platz im elterlichen Haus die Möglichkeit, wenn er einlud, dann konnte man die französische Kunst bei ihm sehen. Und das hatte eine große Strahlkraft.
Und so kamen immer mehr Werke von Manet, Monet, Cézanne und Renoir nach Deutschland. Immer mehr Künstler wie Lovis Corinth oder Lesser Uri ließen sich inspirieren. Die vielen Leihgaben in der Ausstellung zeigen, wie sich deutsche Museen unter großer Anstrengung für den Impressionismus eingesetzt haben. Der Kaiser schäumte, konnte aber den Aufstieg der Moderne nicht verhindern.
Er konnte eben den Hugo von Tschudi in Berlin absetzen, aber er hat dann in München eigentlich die Arbeit ja wieder aufgenommen und dann weiter Franzosen dann eben für München gekauft. Das ist eben ein großer Unterschied. In Paris findet alles in der Hauptstadt statt, aber in Deutschland konnte es auch in Leipzig, in Dresden, in Karlsruhe oder in München stattfinden.
Und so trifft man in der Ausstellung auf viele bekannte Werke. Aber es gibt auch Überraschendes zu entdecken, wie die Bilder von Lesser Uri, der das nächtliche Berlin gemalt hat. Da spiegeln sich Straßenlaternen und Autoscheinwerfer in Regenpfützen. Menschen huschen wie schwarze Schatten über die Bordsteine. Solche Darstellungen zeigen, dass die deutschen Impressionisten die französischen nicht einfach nur kopiert haben.
Das Thema Stadt ist auch nochmal ganz anders aufgefasst als in Frankreich. Und da begrüßten die Maler die großen neuen Boulevards, während ein Lesser Uri in seinen grandiosen Nachtdarstellungen von Berliner Straßen, da taucht auch das Thema Nervosität und Vereinzelung auf. Also da wird das schon kritischer gesehen.
Auch das Theater war für die deutschen Maler ein wichtiges Thema. Liebermanns, Lefort und Corinth begeisterten sich für spektakuläre Aufführungen, verliehen ihren Bildern mit spontanen Pinselstrichen und leuchtenden Farben eine fast schon performative Dramatik.
Und da sieht man schon, wie sich in Deutschland der Impressionismus eigentlich schon hinentwickelt zum Expressionismus.
Das letzte Kapitel der Ausstellung ist nochmal ganz Max Liebermann gewidmet. Schon früh als Jude angefeindet, zog er sich ab 1920 in seine Villa am Wannsee zurück. Bis zu seinem Tod 1935 malte er seinen weitläufigen Garten in den verschiedensten Facetten. Die farbenfrohen Stauden und Blumenbeete dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Villa am Rand der Stadt ein Refugium war vor wachsendem Antisemitismus.
Wir wollen das in der Ausstellung mit diesen Gartenbildern zeigen und auch mit einem späten Selbstbildnis von 1934, das ist ein Jahr vor seinem Tod entstanden, was ihn eben ja, als in diesem Garten zurückgezogenen Maler zeigt.
Die Ausstellung im Museum Barberini ist eindeutig eine Hommage an den Impressionismus. Sie zeigt aber auch, wie sehr deutsche und französische Künstler gemeinsam für die Moderne gekämpft und die Avantgarde als eine europäische Haltung verstanden haben.
Avantgarde, Max Liebermann und der Impressionismus in Deutschland heißt die Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam zu sehen bis zum 7. Juni. Written on Skin ist eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern, basierend auf einer mittelalterlichen Legende, der nämlich vom verspeisten Herzen. Es geht in dieser Oper von George Benjamin um einen Mann, der eigentlich alles hat, vor allem Geld, schließlich aber in Nöte gerät, als seine Frau sich in einen Künstler verliebt, der für ihn arbeitet. Wer da welches Herz verspeist, das kann uns jetzt unser Kritiker Jörn Florian Fuchs erzählen. Er war nämlich bei der Premiere heute Abend. Guten Abend, Herr Fuchs.
Hallo, guten Abend.
Wie geht diese Geschichte der ehelichen Untreue denn weiter? Oder anders gefragt, warum heißt diese Oper eigentlich Written on Skin?
Written on Skin könnte man auf mehrere Ebenen deuten. Man könnte es auch so im Grunde genommen verstehen, dass auch geschrieben wird auf die Haut des Zuhörers oder vielleicht auch auf das Trommelfell, weil es eine sehr brutale Musik teilweise ist und auch diese Geschichte brutal ist. Und dieses auf die Haut schreiben, das ist in diesem Stück auch relevant. Es ist ein alter mythologischer Stoff, der durch verschiedene Bearbeitungen auch gegangen ist. Und Librettist Martin Cramp hat das in ein sehr, sehr poetisches, sehr kristallines Libretto nun gegossen. Der zentrale Punkt ist, wir haben einen Maler, der auch sicher eine Haut bemalen kann, aber in dem Fall eine Leinwand, und der soll einfach das Porträt von Agnes machen. Und ihr Mann, der hier The Protector heißt, der hat das in Auftrag gegeben. Problem an der Geschichte ist, man ahnt es vielleicht schon, Agnes und der Maler verlieben sich ineinander und das geht sehr schlecht aus, indem diese Affäre nämlich auffliegt, die Frau gesteht und das Herz des Malers wird ihm herausgenommen und der zu diesem Zeitpunkt unwissenden Frau vorgesetzt, worauf sie sich umbringt.
Okay, das heißt, sie wird dieses Herz nicht verspeisen oder sie bringt sich danach um.
Sie hat das Herz gegessen, sie ist verbunden mit verbundenen Augen. Sie wusste in dem Fall, in dieser Inszenierung hier, hat sie verbundene Augen. Sie wusste nicht, was sie da tat. Und als sie das dann realisiert, geht es für sie in den Untergang. Das heißt, eigentlich ist es so, dass es musikalisch hier so ist. Der Selbstmord, den sie dann begeht, ist hier eine Art Himmelfahrt. Es gibt nämlich eine Glasharmonika, die hier auftaucht. Also fast so etwas wie Erlösung im Jenseits. Und ihr Mann bleibt dann einsam zurück. Es ist insgesamt eine sehr drastische Szenerie. Das ist aber jetzt kein Drei-Personen-Stück einfach, von dem man ausgehen könnte, sondern es gibt drei Engel, die das Ganze kommentieren, erzählen und die auch immer wieder in das Geschehen eingreifen. Und der Maler, das ist ein junger Maler, der Boy, ist auch gleichzeitig der erste von den drei Engeln. Also es gibt eine Überlappung von unterschiedlichen Erzählebenen, die hier sehr, sehr klug zusammengeführt werden zu 90 Minuten, die eine Art, ja, könnte man so sagen, vielschichtigen, schillernden, oszillierenden Psychothriller bieten.
Ja, wie hat jetzt die Regisseurin Tatjana Gürbatscher das inszeniert?
Sie macht es auf eine spannende und eigentlich relativ einfache Weise. Sie hat sich von Klaus Grünberg ein Bühnenbild schaffen lassen, einen Raum, einen abstrakten Raum. Das sind so einzelne Teile aufeinander geschichtet, relativ grob stehen die im Raum herum. Darauf agieren die Figuren überwiegend mit Perücken, maskiert am Schluss. Und es gibt im Hintergrund zu sehen eine kleine Landschaft aus beleuchteten Wolkenkratzern. Also irgendwie schauen diese Figuren aus der Ferne auf das, was vielleicht wir Zivilisation nennen oder was von der Zivilisation übrig geblieben ist. Das wird auch so dann am Schluss aufgenommen oder vielleicht auch aufgehoben, indem in der Apotheose dann am Ende wir plötzlich eine Projektion sehen von gleich drei Welten. Unsere Erde taucht dreimal als Projektion auf, also das geht ins Kosmische, Kosmologische. Das bedeutet, Gürbatscher arbeitet immer wieder mit Momenten der Fremdheit, auch durch diese Engel, die eben ja diese merkwürdigen Figuren sind, die man nicht richtig zuordnen kann, auch was sie in dem Stück dann tun. Es ist also ein Stück weit ja auch eine Metaoper, das Ganze, durchaus sehr anspruchsvoll, und das greift die Inszenierung hier, wie ich finde, ziemlich gut und mit sehr genauer Personenführung auf, und das geht einem buchstäblich zu Herzen. Das Herz bleibt einem glücklicherweise im Körper in diesem Fall, aber es war ein immenser Jubel. Benjamin war übrigens auch anwesend und man merkt, dass es schon einen Grund hat, warum dieses Stück so oft gespielt wird. Es funktioniert einfach wie am Schnürchen, wenn die Parameter eben stimmen.
Ja, es hört sich tatsächlich wahnsinnig kompliziert an. Also ich habe es jetzt noch nicht so richtig verstanden mit den vielen Erdbällen und mit den drei Engeln. Trotzdem ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, ein sehr beliebter Stoff. Liegt das an der Musik?
Das liegt sicher auch an der Musik. Es liegt natürlich, also was die Handlung betrifft, die Grundhandlung, wie gesagt, die wir ja schon besprochen haben, ist sehr simpel. Aber diese Ebene eben mit den Engelsfiguren, das alles mit reinzutun und dann eben noch ein bisschen Theater auf dem Theater zu machen, vielleicht könnte man so sagen, was Gürbatscher macht, reichert das an. Das müsste man gar nicht unbedingt so machen. Das kann man auch ganz karg inszenieren. In der Uraufführungsinszenierung von Katie Mitchell in X, damals gab es parallele Räume, in denen verschiedene Ebenen eben zu sehen waren. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Musik hier, die von Erik Nielsen dirigiert wurde, das ist wirklich ein wahnsinnig kraftvoller, farbiger Soundtrack. Es ist was ganz Eigenes. Es ist auch wirklich so, dass man immer wieder merkt, eigentlich ist George Benjamin der Nachfolger von Benjamin Britten. Das kann man anders nicht sagen. Was eben auch Melodieführung betrifft, was plötzliche Wendungen in der Musikdramaturgie angeht. Jetzt hören wir mal, wie Elisabeth Reiter diese sehr auch schwierige durchaus Partie der Agnes singt.
Thank you.
Da geht es also auch musikalisch ziemlich zur Sache, Jörn Florian Fuchs. War das denn ein starker Opernabend?
Das war ein wirklich starker Abend. Es ist eine extrem gute Besetzung, unbedingt zu nennen. Juri Juschkewitsch, auch noch der Countertenor, der eben diese Figur Engel und Boy, Schrägstrich Maler singt, der zwischen den Geschlechtern wirklich changiert die ganze Zeit. Das ist auch etwas, was ja auch eine Verbindung dann zu Britain ist. Da gibt es ja auch eben die Knabensoprane oder eben diese zwischengeschlechtlichen Rollen. Also auch da schließt letztendlich Benjamin und schließt auch Martin Cramp an. Ein großer Erfolg, finde ich, für Frankfurt an diesem Abend, und die Reaktionen waren ja entsprechend auch im Publikum. Das ist schon immer wieder schön, auch gerade in diesen Zeiten der Kürzung, dass gerade in Frankfurt auch eben solche Stücke ganz regelmäßig wie selbstverständlich im Repertoire einfach zu finden sind.
Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war bei der Frankfurter Premiere von Written on Skin, einer zeitgenössischen Oper, der eine grausame Geschichte zugrunde liegt. Nächste Vorstellung, die ist am 5. März, und Ihnen, Herr Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Zu Hause, was ist das eigentlich? Ein Gefühl, ein Ort, sind das Menschen? Alles vermutlich. Für das Museum Osthaus in Hagen aber erstmal die Unterkunft und das Dach überm Kopf. Zu sehen gibt es dort 20 künstlerische Positionen, vom Gemälde bis zur Videoarbeit, und sie beschäftigen sich mit dem Traum vom Eigenheim, dem Verlust des Zuhauses, dem Wohnungsmarkt, aber eben auch menschlichen Bedürfnissen, die mit Behausung zu tun haben. Berit Hempel war vorab in der Ausstellung.
Die Künstlerin Luise Ritter zeichnet auf den Vorplatz des Osthausmuseums mit weißer Farbe den Grundriss einer Plattenbauwohnung. Wenn alles fertig ist, dann können die Besucher die Wohnung beziehen und sich innerhalb dieses Grundrisses bewegen zwischen Flur, Küche und Balkon. Sie können Handlungsanweisungen folgen und tanzen, einen imaginären Backofen öffnen oder auf dem aufgezeichneten Balkon ausruhen. Sie können sich zu Hause fühlen. Was bedeutet für Luise Ritter das Wort Zuhause?
Ja, auf jeden Fall Sicherheit. Dass ich weiß, ich muss nicht irgendwann gehen und kann mich dort einrichten. Ja, auch die weitere Umgebung, wo Freunde sind, Familie.
Im Inneren des Museums fächert Kuratorin Pia Göbel das Thema Zuhause, at home, in 20 künstlerische Positionen auf und verteilt sie auf 3 Räume. Gemütlich geht es dabei nicht zu, denn das Spannungsfeld zwischen Obdachlosigkeit, Verlust und dem Sehnen nach einem Zuhause steht im Vordergrund. Zum Beispiel bei Manaf Halbuni, einem Künstler mit syrisch-deutsch-baltischem Hintergrund. Eine Art Mindmap mit schwarz-weißen Familien- und Landschaftsfotos sowie kurzen Texten erzählt die Geschichte der Enteignung seiner verzweigten Familie. Enteignungen in Syrien und in der DDR. Auf den Verlust von zu Hause folgt eine Bilderserie von ihm mit dem Titel Broken Dreams.
Also er band immer wieder in satten Farben auf Leinwand, was er sich als Traumhaus vorstellen könnte,
erklärt Kuratorin Pia Göbel.
Und die Häuser sind total unterschiedlich stilistisch, mal ist es eher klassizistisch, mal ist es irgendwie ein moderner Bau. Sie stehen an Orten, die total steril sind. Keine Menschen sind zu sehen, auch aus den Fenstern schaut niemand, es gibt auch keine Gardinen. Also wenn man genauer hinschaut, sind diese fröhlichen Farben, die eigentlich auch noch durch die Rahmen in Neontönen unterstützt werden, stehen die in einem Kontrast zu dem, dass da eigentlich niemand wohnt.
Auch Anna Jermolava erzählt von der Suche nach einem Zuhause. Kurz nach ihrer Flucht aus der Sowjetunion 1989 hatte sie kein Dach über dem Kopf und musste einige Nächte auf einer Bank am Wiener Westbahnhof schlafen. In einem Film stellt sie diese Situation nach. Sie versucht, auf einer Bahnhofsbank, die mit mehreren Armlehnen unterteilt ist, eine Schlafposition zu finden. Obdachlosigkeit als extreme Form des Nicht-Zuhause-Seins, so steht es dazu im Begleitheft zur Ausstellung.
Das ist eine Arbeit, wo sie quasi autobiografisch was verarbeitet, aber sie tut das in dem Bewusstsein, dass ihre Erfahrung die vieler ist. Und das, finde ich, ist so eine Beobachtung, also auch in anderen Arbeiten, zum Beispiel von Ina Wuttke, wo es um ihre eigene Entmietung geht in Berlin. Da geht es aber nicht nur um ihre eigene Entmietung, das ist einfach ein Beispiel dafür, dass es eben sehr, sehr viele Mieterinnen betrifft, dass sie ihre Wohnung unfreiwillig räumen müssen.
Ina Wuttke wurde wegen Eigenbedarfs gekündigt. 7 Jahre klagte sie dagegen. Die gesamten Prozessakten mit geschwärzten Namen hat sie beidseitig auf lange Papierbahnen gedruckt. Wie überdimensionierte Luftschlangen hängt ihr Kampf um bezahlbaren Wohnraum nun im Osthausmuseum. Katalog und Begleitheft geben Themen vor wie Traumhaus, Nicht-Zuhause, Wohnungsmarkt, Nachbarschaft und Innenleben. Die Ausstellung selber aber verzichtet auf so eine thematische Einteilung. Einzelne Kapitel gibt es nicht.
Es gibt thematische Cluster, es gibt eben Schwerpunkte wie den Wohnungsmarkt. Migration ist ein Thema, das oft eine Rolle spielt. Aber es ist eben auch so, dass viele Arbeiten unterschiedliche Aspekte berühren. Und deshalb ist es auch schön, wenn sie sich im Raum irgendwie treffen auf eine Art und Weise, wo dann nochmal ein anderer Gedanke entsteht oder einen zur Reflexion anregt.
Gegenüber dem Film der wohnungslosen Anna Jermolawa auf der Bahnhofsbank hängen Fotos von gut situierten Menschen in Berlin-Charlottenburg. In herausgeputzten Gründerzeitwohnungen inszenieren sich ihre Bewohner und Bewohnerinnen mit ihren Hunden vor üppig gedeckten Festtagstafeln und inmitten von Antiquitäten. Die rot-weiß karierte Küche, in der die Malerin Elvira Bach mit Zigarette in der Hand am Tisch sitzt, wirkt da am gemütlichsten. Die Hagener Ausstellung schaut von verschiedenen Blickwinkeln aus auf das Thema Zuhause. Videos, Gemälde, Installationen und Fotos erzählen auch von der Suche nach Geborgenheit in Flüchtlingsunterkünften oder von dem Bemühen, Individualität in genormte Wohnungen zu bringen. Wohnen, Obdach und Unterkunft sind, so zeigt es die Ausstellung gekonnt, ganz unterschiedliche Aspekte eines Themas, das sowohl privat als auch politisch ist.
Zuhause at Home heißt die Ausstellung im Osthausmuseum in Hagen zu sehen bis zum 21. Juni. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Lotta Wieden hat die Feuilletons von morgen Montag, den 3. März, gelesen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Feuilletons sind voller Kriegsgetöse. Krieg gegen den Iran. Aber wie unterschiedlich die Perspektiven. Während Herfried Münkler in der Süddeutschen Zeitung noch ganz grundsätzlich fragt, was genau will Trump eigentlich im Iran, und die Taz auf die deutsche Mitverantwortung im Kriegsgeschehen schaut, beobachtet Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Reaktionen in den USA selbst. Was halten die Amerikaner von dem von ihrem Präsidenten befehligten Angriff? In Boston zumindest, berichtet Frauke Steffens, spielt er kaum eine Rolle, weder im Kino noch beim abendlichen Restaurantbesuch. Steffens schreibt: Ja, es kann beklemmend sein, den Amerikanern wie auch sich selbst dabei zuzusehen, wie das Alltagsgeschehen einfach weitergeht. Man spricht übers Schneeschippen, Proteinbedarf, Urlaub auf Hawaii. Das Gefühl relativer Unverwundbarkeit durch mangelnde geografische Nähe ist unter Amerikanern weit verbreitet. Aber solange nicht massenhaft eigene Soldaten im Krieg sterben oder versehrt zurückkehren wie aus Vietnam, wird es wohl keine Protestbewegung geben, die größer wäre als die, die es gegen Trumps Innenpolitik ohnehin schon gibt. Und um was nochmal geht es dem amerikanischen Präsidenten im fernen Iran? Einen Regimewechsel? Eher nicht. Herfried Münkler in der Süddeutschen Zeitung erinnert daran, dass Trump noch vor wenigen Wochen während der großen Demonstrationen gegen das Mullah-Regime davon sprach, Hilfe für die Demonstranten sei unterwegs, aber dann, so Münkler, hat er nichts getan und die US-Regierung hat zugesehen, wie die Demonstrationen mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurden. Trump habe eine Zusage gemacht, eine Verpflichtung übernommen, der er dann nicht nachgekommen sei. Es ginge Trump nämlich auch nicht um den Sturz der Mullahs. Wenn das islamistische Regime infolge des Kriegs zusammenbräche, sei dies zwar im unmittelbaren Interesse der USA und böte ihnen eine zusätzliche Rechtfertigung des Kriegs. Dass sie ihn zu diesem Zweck aber begonnen habe, falle schwer zu glauben. Die USA, schreibt Münkler, führen Krieg um ihre eigenen Interessen willen. Und dazu gehöre auch, dass mit einem Erfolg der Israelis und der USA Russland und China, ein strategisch wichtiger Verbündeter, abhanden kommen wird. Dies könne man dann als einen Kollateralnutzen des Krieges verbuchen. Einen Nutzen ganz anderer Art sieht Friedrich Küppersbusch in der Taz. Auf die Frage, ob irgendetwas gut an diesem Krieg sei, antwortet er mit Verweis auf einen scheinbaren Nebenschauplatz. Über der US Airbase in Ramstein sei zuletzt eine rege Flugtätigkeit beobachtet worden, An- und Abflüge militärischer und ziviler US-Maschinen im Minutentakt. Deshalb greife Kanzler Merz' erste Reaktion, Deutschland sei an den Militärschlägen nicht beteiligt, stehe aber im engen Kontakt mit USA, Israel und weiteren Partnern, beherzt zu kurz. Immerhin, so Küppersbusch, werde hier von deutschem Boden aus ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ermöglicht. Gut finden könne man daran, dass die USA entgegen aller notorischen Klagen hier ausnahmsweise mal auf uns, also die Deutschen, angewiesen sind. Dies, so Küppersbusch, dürfe Friedrich Merz, Zitat, gern gelegentlich diplomatisch heimlich mal ansprechen. Und da wir gerade bei deutschen Befindlichkeiten sind, noch ein gut gemeinter Hinweis von Frauke Steffens aus Boston, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt: Die Arroganz, mit der viele Menschen in Europa, also auch hierzulande, auf das Ausbleiben spontaner Massenerhebungen in den USA gegen Trump blickten, sei wohlfeil und unhistorisch. Und weiter? Wenn man sich darüber wundert, dass viele Amerikaner einfach hinnehmen, was ihr gewählter Präsident gerade macht, hilft es, die deutsche Brille abzusetzen oder sie erst recht aufzusetzen und sich zu erinnern, dass unsere Groß- und Urgroßeltern auch meist einfach ihr privates Leben weitergelebt haben, bis es nicht mehr ging, wenn sie nicht ohnehin mit Jubeln beschäftigt waren.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.